Das war ein ungewöhnliches, aber gleichzeitig sehr starkes Lied. Und es hat direkt etwas mit dem Thema heute zu tun, das ich einfach mal so überschrieben habe, Hoffnung in Krisenzeiten. Aber bevor ich auf diese mehr Lehrpredigt eingehe, habe ich eine sehr persönliche, vielleicht sogar intime Frage. Wer von euch ist denn guter Hoffnung? So, da melde ich mich, sehr schön. Ich meine, so Corona-Zeiten haben manchmal gute Nebenwirkungen. Wer mag denn von einer guten Hoffnung jetzt einfach mal live berichten? Also wer hat in der letzten Woche etwas erlebt? Im Gebet klang das so ein bisschen an, in einem Gebet, wo er sagt, Mensch, das war für mich ein Highlight in dieser Woche. Da ist etwas in mir passiert, das hat mir Hoffnung geschenkt, Freude bereitet, weil irgendwie ich gebraucht worden bin oder weil ich was erlebt habe, vielleicht eine Gebetserhörung. Ich frage mal, wer hat denn so etwas heute zu erzählen? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Aber da muss man natürlich erzählen. Ne? Also der Livestream kann das jetzt schlecht machen, höchstens im Chat schreiben. So, also ich habe dich animiert, heute zum Gottesdienst zu kommen.
Das habe ich nicht so.
Aber vielen Dank, also ein Anruf hat einfach Mut gemacht, hat Hoffnung vermittelt und ein Stück weit von der Gemeinschaft auch wiedergespiegelt. Dankeschön dafür. Nun ist ja beides da, also meine heutige Predigt verstehst du als eine Dusche und wird eine Wechseldusche sein. Zwischen Hoffnung und Krise. Und das ist ja so, wir kennen das ja von Kneippkuren oder so, dass so Wechselduschen fördert die Durchblutung. Und das ist so mein Ziel, dass heute unsere Durchblutung gefördert wird. Und von daher meine andere Frage, wer hat denn in dieser vergangenen Woche etwas erlebt, wo ihm Hoffnung zerbrochen ist? Wo er sagte, ich verstehe das nicht. So ein bisschen in das letzte Lied rein, wo dann nur noch Klage übrig bleibt, weil da ein Gebet vielleicht nicht beantwortet ist, wo ich ein Leid erlebt habe, was ich nicht einordnen kann. Denn das gehört mit zu unserer Gemeinschaft. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Die Freude verdoppelt sich, das Leid halbiert sich. Gibt es jemanden, der einfach sein Herz öffnen möchte und das kostet ja Mut auch zu sagen, so hier habe ich etwas, wo ich zwar Gott vertraut habe, aber irgendwie ihn nicht erlebt habe. Also ihr könnt auch gerne in den Chatraum wieder was reinschreiben. Wir werden es dann nachher nochmal lesen. Dann sage ich einfach eine Sache. Also die letzte Woche war eben im Hause Lüding keine gute Woche. Unser Hund ist schon seit einigen Wochen schwer erkrankt. Wir mussten deswegen schon Urlaubsreisen abbrechen, die wir gemeinsam geplant haben. Also zieht sich schon echt lange hin. Und ein Hund ist jetzt für uns jetzt kein Kinderersatz, aber ein sehr wichtiges Teil unserer Familie. Und wir haben mit darunter gelitten, vor allen Dingen, weil wir nie wussten, wie weit kann man mit ihm noch gehen, was ist überhaupt zumutbar. Er hatte also komplett den Magen kaputt. Und das war sehr schmerzhaft und das ging uns auch an die Nieren. Und genau in dieser Zeit geht mein Computer kaputt, das Netzteil, und ich kann auf nichts mehr zurückgreifen. Das heißt, ich hatte diese Woche eine Beerdigung in Lampertheim. Die war komplett fertig, die Predigt, ich kam nicht dran. Ich hatte eine zweite Predigt, ich arbeite meistens 3-4 Sachen gleichzeitig um und alles war weg, ich kam nicht dran. Und dann bekommt meine Frau Rita auch noch am Magen. Und zwar so heftig, dass sie heute keine Moderation bei uns in Lampertheim machen kann. Es geht schon seit 3-4 Tagen so. Und wir haben gebetet, wir haben gehofft. Es ist aber nichts passiert. Auch das gehört mir zum Leben dazu. Und deswegen halte ich mir heute die Predigt ihr seid ja alle voller Hoffnung, halte ich mir die Predigt halt selber. Hoffnung in Krisenzeiten, so habe ich das mal überschrieben. Also Krisen, da gibt es eine Fülle von und ich nenne nur mal so ein paar Stichpunkte, was ich persönlich damit verbinde. Ehescheidungen, Kindesmissbrauch, häusliche Gewalt, eine Schöpfung, die aus allen Nähten platzt, Schulden, die auf keine Kuhhaut gehen, Arbeitslosigkeit und viel zu hohe Mieten, Superreiche, die im Grunde genommen den stärksten Einfluss haben in unserer Welt, Kriege, Flüchtlinge, Heimatlose, Verwahrloste, psychisch Kranke, überfüllte Gefängnisse, wachsende Respektlosigkeit, leere Kirchen. Nee, ich höre auf. Ich kann jetzt tatsächlich diese Liste endlos weiterführen und es erdrückt uns. Tausende von negativen Informationen können wir sofort auf der Stelle abrufen. Gleichzeitig gibt es auch je nach Perspektive immer 3, 4, 5 unterschiedliche Wahrheiten. Und wir müssen uns entscheiden, gibt es davon eine richtige oder eine falsche? Und das kann uns in eine Krise führen. Lösungen sind kaum denkbar. Und deswegen will, davon bin ich überzeugt, die Welt es sehen und hören, aber nicht nur die Welt, auch wir Christen wollen es sehen und hören. Worte der Hoffnung und unseres Vertrauens in unserem Gott. Worte der Ermutigung im Blick auf alle Vergänglichkeit und alles dem, was den Bach heruntergeht. Auch Worte der Ermutigung im Anblick der Überforderung mit dem Alltag. Ich möchte Worte des Trostes hören gegenüber all dem Verlust. Worte des Friedens im Blick auf alle Aggressionen. Zusammengefasst, mitten in unseren Krisen benötigen wir meines Erachtens echte Hoffnung. Also nicht so ein Pseudozeug. Einen Überblick, einen Weitblick, einen Durchblick, um neuen Mut für die nächsten Schritte in unserem Alltag leben zu können. Und das finden wir meines Wissens in der Beziehung zu Jesus Christus. Denn er, Jesus Christus, spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Lasst euch durch nichts in euren Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, dann, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Und ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinen Frieden geborgen seid. In der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Denkt daran, Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott erweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Was sollen wir noch dazu sagen? Wenn Gott so für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Denn ich bin gewiss, dass uns nichts, wirklich nichts von der Liebe Gottes trennen kann, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Deshalb wissen wir, dass alle Dinge uns zum Besten dienen werden. Ja, hier muss ich wieder mal stoppen. Auch da könnte ich jetzt endlos weitermachen mit Aussagen, die wir in der Bibel finden. Tatsachen, Realitäten, die viele von uns sagen, jawohl, daran glaube ich und jawohl, das habe ich erlebt in meinem Leben. Davon kann ich ein Lied erzählen, singen und davon kann ich erzählen. Was sind das doch für großartige Zusagen? Was für eine wunderbare Hoffnung haben wir doch für die Zukunft, die jetzt unsere Gegenwart schon maßgeblich mitprägen und bestimmen darf. Aber dennoch denken wir, wenn wir ganz ehrlich sind, immer wieder mal, ich krieg die Krise. Wie soll und kann das nur so weitergehen? Seufzen wir dann hoffnungslos. Die Ungerechtigkeit in unserer Zeit schreit zum Himmel und die Chöre der Schöpfung seufzen mit ein. Katastrophen, Krisen und Konflikte nehmen ständig zu. Und die Qualität der Schöpfung im Gegenzug permanent ab. Jetzt geht es, wie schon einmal gesagt, überhaupt nicht mehr um Lösung. Jetzt geht es wirklich um Erlösung. Und genau darauf setzt die Schöpfung, also die Welt, ihre Hoffnung. Und die Hoffnungsträger sind nach Römer 8 wir Christen. Ja, hoffentlich setzt die Welt da nicht aufs falsche Pferd. Aber genau darin besteht diese Spannung, auf die wir jetzt uns ein bisschen einlassen wollen. Hoffnung hat nämlich erstens nichts mit Wegsehen zu tun. Also den Kopf in den Himmel stecken, um damit der Realität zu flüchten. Das wird uns ja manchmal unterstellt. Oder menschlich gesehen den Kopf in den Sand stecken, weil wir so voller Angst sind und eben keine Perspektive haben. So können wir schweigend und blind mit unserem Leben klarkommen. Nein, Hoffnung hat nichts mit Wegsehen zu tun. Hoffnung schaut ganz bewusst auf die Realität und verändert sie dadurch. Hoffnung lässt mich fliegen, auch wenn der Ast, auf dem ich sitze, gerade bricht. Das ist Hoffnung, nicht Red Bull. Hoffnung wirft also einen Blick auf die Realität und schafft im gleichen Augenblick damit eine Dimension, eine geöffnete Tür der Ruhe und Gelassenheit. Das Zweite ist, Hoffnung ist aber auch kein Schönreden, was uns Christen ja wirklich manchmal gut gelingt. Hoffnung spricht in Krisenzeit echte Wahrheit hinein und die Wahrheit ist es, die uns befreit. Aber diese Wahrheit wird mit Liebe kombiniert, sodass mit dieser Wahrheit niemand erschlagen wird. Das gibt dann Mut, um alles das zu verlassen, was uns schadet und uns dem hinzuwenden, was unserem Leben tatsächlich gut tut. Dazu motiviert uns Hoffnung. Hoffnung ist gleichzeitig, obwohl sie mit der Realität etwas zu tun hat, immer ein Blick in die Zukunft, ein Blick nach vorne. Und das finden wir auch im Römerbrief wieder, Kapitel 8. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung. Das ist interessant, oder? Eine Hoffnung, die sie erfüllt hat, ist nun keine Hoffnung mehr, denn wir sehen es, es ist da. Das ist Realität, das ist Tatsache. Denn warum sollte man etwas hoffen, wenn man es schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Römer 8, 24 und 25. Wir lassen uns von der Realität nicht entmutigen, weil wir wissen, das letzte Wort ist bei weitem noch nicht gesprochen. Wir lassen uns nicht lähmen, weil unser Gott ein dynamischer Gott ist und ein Gott der lebendigen Hoffnung. Wir lassen uns das Reden und hoffentlich auch das Handeln nicht verbieten, weil der, der in uns lebt, größer ist als alles das, was in der Welt wirkt und angeblich das Sagen hat. Hoffnung ist also etwas Positives. Es ist eine Energie für den Alltag und gleichzeitig etwas, was wir noch nicht in der Hand haben, aber wahrscheinlich im Herzen tragen. Wir warten darauf, dass sich das Eigentliche noch erfüllt. Paulinisch gedacht würde er sagen, ja, wir sind Erben, aber wir bekommen erst nur einen kleinen Anteil. Das Größte steht noch aus. Aber dieser kleine Anteil kann sich in meinem Leben permanent erweitern und größer werden, weil das das Prinzip des Reiches Gottes ist. Also wir warten sehnsüchtig, Kapitel 8 Römer wieder, auf das gute Ende, weil wir wissen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Wir sehen es noch nicht, aber wir warten daran und dann klagen wir Gott und dann bitten wir Gott und dann hoffen wir auf Gott und sind gespannt darauf, wann er endlich kommt und es erfüllt, was er uns zugesagt hat. Warum haben wir es nötig, immer wieder uns auch von Hoffnung inspirieren zu lassen? Das hat was mit der Realität zu tun. Um uns herum gibt es sehr viel Stöhnen und seufzen. Und eines, was momentan sehr aktuell ist, ist die Suche nach Sinn. Viele der sogenannten Wutbürger, das ist meine Überzeugung, haben ihren Sinn verloren. Und sie werden jetzt wütend, weil das hat ihre Identität angegriffen. Sie verschleiern das in anderen Worten. Sie sprechen dann, wir haben die Freiheit und man beschneidet uns in der Freiheit. Wir haben Rechte und man verbietet es uns jetzt. Und wir merken auf einmal, hier werden wir erschüttert in unserer Identität. Im Gegenzug dessen gibt es dann eine junge Generation, die jetzt gerade darin ihre Energie findet, ihre Hoffnung, die sie belebt. Wir stehen auf für die Schöpfung. Wir stehen auf für eine bessere Welt. Wir wollen unseren nachfolgenden Generationen etwas Gutes hinterlassen. Sie finden Sinn darin, ihre Stimme zu erheben und öffentlich zu sich zu präsentieren. Das, was in unserer Welt den größten Sinn stiftet, jetzt rede ich mal nicht von Gott, sondern von der Welt, ist in den meisten Fällen die Familie. Sie gibt den Sinn, sie schafft die Identität. Sie ist die stärkste soziale Einheit, die mir Sinn vermitteln kann. Hier entsteht Vertrauen, hier werden verlässliche Beziehungen gelebt, Werte vermittelt und das Wir ganz groß geschrieben, hoffentlich. In einer funktionierenden Familie gehört es wie selbstverständlich dazu, einander zu helfen und zu begleiten, füreinander da zu sein. Familie, so verrät es uns ja der Wochenspruch, ist Gemeinde. Sie will so verstanden werden als Familie. Römer 8 heißt es, der Geist Gottes gibt unserem inneren Geist das Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und als Kinder stellen wir zusammen Familie dar. Römer 8, Vers 16. Dass wir zur Familie Gottes gehören, das ist ein Geschenk, das uns Jesus Christus gemacht hat. Er verbindet uns, sodass wir füreinander da sind und füreinander einstehen. Leid erzeugt Seufzen, Hoffnung dagegen Freude. Aber Hoffnung erfordert angesichts so vieler Krisen ganz viel Mut, den nächsten Schritt zu leben. Mut deswegen, weil wir noch nicht die Erfüllung sehen. Wenn das Portemonnaie voller Geld ist, brauche ich mich um Geld nicht zu sorgen. Aber wenn ich alles verloren habe und ich rechne damit, es wird wieder gut, dann brauche ich Mut, entsprechend vorwärts zu gehen. Wir brauchen Mut zum Vergeben innerhalb der Familie Gottes und auch in dieser Welt. Mut zum Vertrauen, zum Lieben. Und mit all diesen Gedanken habe ich schon viele Bibelverse aus Römer 8 mit eingebaut. Und in diesem Kapitel 8 finden wir drei große Seufzer. Und es seufzt zuallererst die Schöpfung. Darüber werden wir heute nachdenken. Dann, erstaunlicherweise, seufzen die Kinder Gottes. Sie sind auch am Stöhnen. Und dann kommt die absolute Überraschung, Gott selbst ist auch am Stöhnen. Der Heilige Geist stöhnt vor sich hin, er seufzt. Aber neben diesen drei großen Ausstöhnen und Seufzen gibt es auch drei wunderbare Hoffnungen. Die Schöpfung hofft damit, dass die Söhne Gottes, die Kinder Gottes, die Herrlichkeit Gottes offenbar machen. Wir als Kinder Gottes stöhnen auch, aber wir haben die Hoffnung, dass wir erlöst werden von unserem Leib. Und wenn Gott stöhnt und seufzt, dann trägt er eine Hoffnung mit drin, dass alles zu dem Ende kommen wird, was er vorbereitet hat. Und er will es innerhalb der Gemeinde sehen. Also, heute schauen wir uns mal nur das Erste an. Und da finden wir erstmal dieses Seufzen in Kapitel 8, Vers 22 wieder. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Also wer schon mal schwanger war, weiß, was an dieser Stelle mit dem Seufzen gemeint ist, was das für ein Schreien ist. Das ist nicht so mal ein verstecktes Runterschlucken. Aber erst einmal ist es die gesamte Schöpfung. Also nicht einzelne Personen sind im Blick genommen, sondern eine Gesamtheit, die hier stöhnt. Stöhnt über einen Stillstand, stöhnt über Sinnlosigkeit, stöhnt über Resignation. Und alles das ist das Gegenteil von Hoffnung. Ohne Hoffnung geht es nicht weiter. Salomo, dieser weise König, hat es einmal so formuliert: Ja, Hoffnung, die zu lange auf sich warten lässt, die macht sogar den Menschen krank. Sprüche 13, Vers 12. Also die Schöpfung seufzt, weil alles irgendwie zu Ende geht, weil alles den Bach runtergeht, weil alles zerstört wird. Und das hat durchaus den Geschmack, weil alles so sinnlos erscheint. Egal wie wir uns einsetzen, egal was wir sagen, egal wie sehr wir uns engagieren, was bringt es schon? Ändert es wirklich etwas an der Schöpfung? An meinem Leben? Mit Schöpfung, das griechische Wort ist an dieser Stelle Ketesis, ist aus jüdischer Tradition allerdings nicht zuerst die Natur und die Tierwelt gemeint, sondern die Menschheit insgesamt. Das finden wir zum Beispiel in Markus 16 wieder, in diesem letzten Kapitel. Da wird gesagt, und der ganzen Schöpfung, Ketesis, wird das Evangelium gepredigt. Wir wissen, dass Franz Assisi das wörtlich genommen hat, indem er den Tieren gepredigt hat. Aber zum größten Teil sind erstmal die Menschen gemeint. Sie sollen gute Nachrichten hören. So gute Nachrichten, die Auswirkungen auf ihr Leben hat, sodass dann gute Nebeneffekte für die Schöpfung und die Tierwelt entstehen. Worunter leidet nun die Schöpfung? Das erste ist, sie leidet unter der Zerstörung. Und diese Zerstörung ist immer aktiv. Aktiv, leider zum größten Teil durch uns Menschen bewirkt. Durch Krieg, durch Ausbeutung und durch eine Unzahl an Ungerechtigkeiten. Auch die ganze Flüchtlingswelle hat ja hier ihre eigentliche Ursache. Die Ungerechtigkeiten, die falsche Verteilung von Reich und Arm, das Ausbeuten aufgrund von wirtschaftlichem Erfolg. Das ist aktive Zerstörung und die Schöpfung seufzt darüber. Das zweite ist, ich habe mal alles Z-Wörter genommen, das kann man sich gut merken, ist der Zerfall. Das ist das, was Paulus vor allen Dingen Römer 8 zur Sprache bringt, die Vergänglichkeit. Gott hat in seine Schöpfung ein Prinzip der Vergänglichkeit hineingelegt. Himmel und Erde werden vergehen, Vergänglichkeit, aber meine Worte bleiben in Ewigkeit. Also es gibt nur weniges, was Ewigkeitswert hat in unserer Schöpfung. Das meiste ist dem Zerfall oder dem Zerfall unterworfen. Das ist jetzt allerdings passiv. Wobei auch hier schon deutlich wird, bei allem Zerfall zerfällt nicht alles ins Leere, sondern es entsteht meistens daraus auf einer anderen Art und Weise wiederum etwas Neues. Das lehrt uns zum Beispiel der Herbst. Wenn die ganzen Blätter herunterfallen, dann werden sie zunichte. Zunächst einmal, sie können sich nicht mehr am Baum festhalten, dann liegen sie auf dem Boden, sie zersetzen sich dort und werden damit zu Nahrung wiederum für andere Tiere oder zu einem Schutz für Tiere. Also nichts geht verloren in dieser Welt, aber es entsteht was Neues daraus. Zerfall, diese Vergänglichkeit, darunter leiden wir auch. Und manch einer merkt es an seinem Körper. Aber wie gesagt, da kommen wir erst beim nächsten Mal drauf zu sprechen. Und das dritte ist dann der Zustand. Also diese Realitäten, die wir tagtäglich wahrnehmen. Gletscher, die schmelzen. Wüsten, die wachsen. Temperaturen, die sich erhöhen und Starkregen, der immer öfters auftritt. Alles das ist klagenswert und zeigt etwas auf, warum die Schöpfung, die gesamte Menschheit jetzt eigentlich Protest anmelden müssen und sagen, so darf es nicht weitergehen. Aber woher nehmen Sie jetzt die Hoffnung? Wo kriegen Sie die her? Woher erhalten Sie jetzt eine Perspektive, dass das tatsächlich zu stoppen ist? Wir sehen es in unserem Text aus Römer 8 an einem Wort. Ich habe es ja schon einmal angedeutet. Es sind die Geburtswehen. Also sie seufzen und klagen, aber sie sehen schon etwas, da passiert etwas. Also das Schreien, das Seufzen ist überhaupt kein Wutausbruch. Es ist auch nicht das Schreien im Kreissaal gemeint, auch kein Kriegsgeschrei gemeint, sondern das Schreien im Kreissaal gemeint. Das bedeutet, es wird neues Leben, etwas Neues hervorbrechen. Jede Krise trägt das Potenzial einer Neugeburt in sich. Das Seufzen offenbart also, da muss ich wieder, nein, ich dachte, ich hätte noch eine Folie dabei getan. Also das Seufzen offenbart auf der einen Seite eine traurige Realität über den Zerfall, über den Zustand und die Nichtigkeit, die es da ist, aber gleichzeitig, es beginnt etwas Neues. Das ist die erste Hoffnung, die vorhanden ist. Jede Krise bedeutet, ich kann etwas Neues dazugewinnen. Etwas, was ich vorher nicht hatte, nicht kannte, nicht erlebt habe. Das gilt auch für Corona, wie für jede andere Krise. Das Leben geht nicht nur einfach so weiter, es kann besser weitergehen, wenn ich mich auf das Neue einlasse. Also, sie warten jetzt darauf, dass etwas passiert. Aber nur davon zu lesen, es passiert etwas Neues, reicht noch nicht aus, um wirklich diese Energie, diese positive Energie für seinen Alltag zu gewinnen. Deswegen ist die Schöpfung, die ganze Welt, hat sich jemand ausgesucht, wo sie das jetzt sehen wollen. Und jetzt kommen wir dahin, was sie denn sehen wollen. Ja, die gesamte Schöpfung, Römer 8, Vers 19, wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Sie erwarten es von uns. Von uns Christen. Jetzt merken wir schon, in welch ein Dilemma wir leben, wenn die Menschen, die momentan Verantwortung übernehmen und ihre Stimme erheben, sich Zeit nehmen und investieren, aus unserer Perspektive zum größten Teil überhaupt keine Beziehung zu Gott haben. Die Welt wartet etwas, durch uns wollen sie es sehen. Sie wollen etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen. Sie wollen etwas sehen, wie Gott handelt, wie er in seinem Wesen ist, welche Liebe und welche Hoffnung er wirklich für uns hat. Und da wir Menschen Unsichtbarkeit nicht so lieben, brauchen wir andere Menschen, die uns das vorleben. Und sie wollen es bitteschön an die Christen sehen. Johannes 1. Einer der Aufträge von Jesus Christus war es, den unsichtbaren Gott für die Menschen sichtbar zu machen. Und so kam er in dieser Welt und er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Welt will die Herrlichkeit Gottes sehen. In Jesus sahen sie die Herrlichkeit Gottes und was sehen sie dort? Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Das ist das, was die Welt sehen will. Gnade, das Gegenteil von Gesetz. Und Wahrheit, das Gegenteil von Schönreden und den Kopf in den Sand stecken. An Jesus haben sie es gesehen. Das war sein Auftrag. Und als er dann sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in die Welt, dann wissen wir spätestens jetzt, wenn wir den Kopf nicht in den Himmel stecken, dass unser Auftrag ist, die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen. Seine Schönheit, seine Güte, seine Liebe, seine Freundlichkeit, sein ganzes Wesen, aber auch seine Autorität, seine Heiligkeit, seine Souveränität, sein ganzes Sein sollen wir durch Wort und Tat deutlich machen. Wo? Ich sende euch in die Welt, nicht in die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Familie Gottes. Und ich möchte es einmal so vergleichen. In der Woche sind die meisten von uns zu einem ziemlich großen Anteil, Rentner ausgeschlossen, zu einem sehr großen Teil auf der Arbeit. Mit der Fahrt noch dahin sind es 10, 11, 12 Stunden. Rechne ich jetzt noch die Schlafzeit ab, 6 Stunden, dann sind es 18 Stunden. Also wir verbringen höchstens 6 Stunden in der Familie. Die Sendung ist in die Welt. Dort sollen wir den Menschen, die Gott nicht kennen, aber danach eine Sehnsucht haben, von dieser Ewigkeit Gottes berührt zu werden, die eine Sehnsucht haben, dass nur etwas Übernatürliches die Welt noch retten kann. Sie wollen es an dir sehen und hören und erleben, dass Gott Liebe ist, dass er gut ist, dass er gnädig ist. Sie wollen keinen Druck bekommen. Sie wollen nicht verurteilt werden für ihr Lebensstil. Sie wollen Gnade erleben, Freisetzung. Sie wollen aber auch die Wahrheit hören, weil sie merken, das habe ich nötig für mein Leben, denn ich belüge mich dauernd. So viel verspreche ich meinem Ehepartner und halte es nicht ein. Sie wollen eine Wahrheit haben, die sie wirklich freisetzt. Wahrheit, die gelebt wird, die echt ist. Also, wir werden heute herausgefordert. Gegenüber dem Seufzen, Stöhnen schickt Gott einen Gruß aus der himmlischen Küche und sagt, das seid ihr. Macht dem Menschen Appetit auf mich, indem ihr die Herrlichkeit, die zutiefst zu mir gehört, also meine Schönheit, meine Souveränität, sichtbar gemacht. Wie geht das, bitteschön Paulus? Römer 8. So viele vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, Kinder Gottes. Ohne den Geist Gottes kann ich das nicht. Wer den Geist Gottes nicht hat, gehört überhaupt nicht zu ihm. Auch Römer 8. Also ich lasse mich vom Geist Gottes leiten und Halleluja, der Geist Gottes überfordert mich überhaupt nicht. Er gibt mir nicht jede 3 Minuten eine Message, mach das, mach dies, mach jenes. Das macht die Welt. Sodass wir wie ein Hamster im Rad laufen. Er gibt mir ab und zu, vielleicht am Tag, einen Impuls. Und da, wo ich den empfange, kann ich es leben, kann nur ich es leben und werde zum Segen, zum Frieden, zur Hoffnung für einen bestimmten Menschen. Und so rufe ich vielleicht eine Person an, weil der Geist Gottes mir sagt, ruf an. Und so sage ich vielleicht jemandem ein Bibelwort oder einfach etwas, was auf meinem Herzen ist, weil der Geist Gottes sagt es bitte, weil es wahr ist. Und ich sage es, auch wenn diese Wahrheit vielleicht unbequem ist oder mir Angst macht. So viele vom Geist Gottes geleitet werden. Das Blöde ist natürlich, dass es Römer 7 gibt. Ich sehe das Gute, aber ich tue es nicht. Da gibt es ein Gesetz, das nicht Gnade ist, sondern das mich verurteilt, mich bindet, immer wieder die falschen Entscheidungen zu treffen. Dazu in der nächsten Predigt mehr. Ja, ich mache so Soap-Serien, weil die hören beim besten Punkt immer auf, damit das nächste Mal auch kommt. Aber ich möchte die Predigt mit etwas Positivem enden, nämlich, dass wir es tatsächlich können. Und ich mache es auf meine Art und Weise, ein Plädoyer, Worte der Hoffnung, weil sie wahr sind, und uns ermutigen dürfen. Gott hat immer den Durchblick. Und durch den Geist öffnet er deine Augen, dass du auch siehst, wie er sieht und was er sieht. Er durchschaut uns alles, aber ohne uns zu verurteilen, sondern indem er uns befreit. Ihm müssen wir nichts vormachen. Sünde, Versagen, Müdigkeit und alles andere kennt er sowieso. Heute will er nicht deinen Dienst, dein Herumzappeln, dein Strampeln und Laufen. Heute will er nur deine Gesellschaft. Heute geht es ihm gar nicht darum, was du getan, unterlassen oder vielleicht morgen tun wirst. Heute geht es ihm einzig und allein darum, um dich selbst. Wir zwei, wir gehören zusammen. Er ist unser Herr. Ein Lebensermöglicher, Friedensbewirker, freiheitsschaffender, liebeverschenkender Gott. Er ist es, der sich über uns freut, nicht stöhnt und seufzt. Er ist es, der sich nach uns sehnt. Er ist, der für uns ist, der bei uns ist, in uns und durch uns da ist. Das ist unser Gott. Unser Gott und Herr ist ein Brückenbauer. Ein Barrierenüberwinder und Entsorger, ein Vertrauensvorschuss Schenkender, Hoffnungsträger und Wundertäter. Er ist unser Gott, wir dürfen sein, bei ihm sein, durch ihn sein, mit ihm sein. Das bedeutet, ich darf ausatmen, zur Ruhe kommen, in die Anbetung finden. Kommt, Kommt, lasst uns anbeten. Kommt, lasst uns ihn preisen. Kommt, lasst uns ihm sagen, wie sehr wir ihn lieben. Kommt, lasst alles los und lasst ihn zu. Kommt, lasst Gott machen. Amen.